Herr Hauser, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten.
Ja, vielen Dank, Herr Hostel. Bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag wurde die SPD mit über 25%, oder genauer gesagt 25,7%, die stärkste Fraktion im Bundestag, gefolgt von der CDU, den Grünen, FDP sowie AfD. Dazu höre ich gerne, Herr Hörster, zunächst einmal Ihre Analyse.
Die Analyse ist kurz und knapp. Das Ergebnis entsprach oder entspricht ungefähr den Umfragen vorher. Diese Umfragen haben angegeben, dass die SPD knapp vor die CDU rutscht. Beides war nur, also in beiden Fällen CDU und SPD, musste es kräftige Bewegungen geben, damit das überhaupt klappen kann. Und so hat dann eben auch die SPD 5,2% gewonnen. Das ist also ein 25% Zuschlag sozusagen durch diese Wahl. Und die CDU allerdings hat 8,9, also fast 9% verloren. Das ist ein Kahlschlag ohne Ende und wird hauptsächlich Herrn Laschet angelastet, dem Spitzenkandidaten Armin Laschet, dem noch Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Das ist also eine Affäre sozusagen, die zu betrachten wäre. Dann haben die Medien, die ich ja als Kartellmedien bezeichne, die Grünen sehr hoch geschrieben. Und es gab eine Zeit lang, vor 2 Monaten, 3 Monaten, da wurde diskutiert, ob vielleicht die Spitzenkandidatin, das ist ja mal ein Doppel bei den Grünen, Annalena Baerbock, ob die Kanzlerin werden könnte. Das ist nun allerdings weit vom Tisch. Die Partei liegt mehr als 10% unter der SPD, hat aber immerhin 5,9% gewonnen. Das ist ein Wunder eigentlich, wenn man bedenkt, wie die Aufführung war, nämlich ziemlich schlecht. Frau Baerbock hat erkennen lassen, dass sie sich in der Politik nicht bewegen kann. Es werden Zweifel laut an ihrer Intelligenz und an ihrer Fähigkeit, deutsche Sätze mit Fremdwörtern zusammenzubekommen. Und derartige Dinge mehr. Man hat sich auch sehr über sie lustig gemacht. Es kursieren im Netz ziemlich viele Videos über ihre Verwicklungen sprachlicher Art, aber auch Dinge, die darauf schließen lassen, dass sie nicht wirklich weiß, wovon sie spricht. Einmal hat sie in einem Interview von Kobold gesprochen, meinte aber Kobalt, das Edelmetall, das notwendig ist, um Handys zu bauen. Und Kobold ist, wie soll man sagen, ein Wesen aus dem Fabelreich, ja, so ähnlich wie Elfen oder Zwerge. Ja, das sind Dinge, die also hier in Deutschland passiert sind. Und jetzt hat mit Recht die SPD erklärt durch ihren Spitzenkandidaten Scholz, dass sie die Regierung organisieren wolle und Gespräche dazu starten noch in dieser Woche. Und zwar vor allen Dingen mit Grünen und FDP. Die FDP hat auch leicht zugelegt, was ein Wunder ist, denn programmatisch gibt es eine alte Schwäche. Und auch FDP-Chef Lindner wurde ähnlich wie die Grünen-Spitze von den Medien sehr, sehr hoch geschrieben. Da steckt also, wie soll man sagen, Kartelldruck dahinter. Während Herr Laschet seltsamerweise vollkommen nach unten geschrieben wurde, obwohl er das eigentlich durch besondere Aktionen jetzt nicht verdient hat. Es muss auch zur Analyse gesagt werden, dass ja der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Olaf Scholz, ein sehr großes Problem in seiner politischen Vergangenheit hat mit eine dunklen Gefälligkeiten, kann man nur sagen, an das Finanzkartell. Das kommt noch aus seiner Zeit in Hamburg. Da hat er große Bankgeschäfte gemacht zur Rettung der HSH Nordbank und andere Dinge, bei denen die Zahlen teilweise nicht auf dem Tisch liegen und auch, dass die Hedgefondsfirma, die da zugeschlagen hat, Cerberus, die hat ihre zig Millionen noch nicht bezahlt, die sie hätte bezahlen müssen. Also das sind alles Dinge, die sind im Argen. Hier hat es erheblich Kritik gegeben. Ich habe öffentlich formuliert, dass nach meiner Ansicht das global mächtigste Kartell, nämlich das Finanzkartell. Und ich erinnere nochmal an die wissenschaftliche Untersuchung der hochrenommierten Eidgenössisch-Technischen Hochschule, die Spitzenuniversität der Schweiz, die in einer Studie 2010 festgestellt haben, alle Banken weltweit bilden ein Kartell. Und dieses Bankenkartell, ganz offensichtlich, ist der Ansicht, dass Scholz ein guter Mann sei. Und eine solche Sympathiebildung halte ich für gefährlich. Das ist aber irgendwie in der Bundestagswahl gar nicht deutlich geworden und nicht durchgeschlagen. Und deswegen müssen wir jetzt also klar uns darauf vorbereiten, dass ein Liebling des Finanzkartells die Bundesrepublik Deutschland führen wird, voraussichtlich.
Herr Hotzel, wo waren die Hochburgen der SPD bzw. der CDU?
Im Prinzip haben die beiden Parteien, SPD und CDU, in ihren Hochburgen gewonnen, beziehungsweise blieben stark mit den Verlusten, die sich bundesweit abgezeichnet haben. Ja, so muss man das ja sagen, denn die CDU hat eben bei 9% Verlust und abrutschen auf gerade über 24%, genau 24,1, eben doch erheblich verloren. Und die haben in ihren Hochburgen verloren und die CDU, das hat man bei den Wanderungsbewegungen festgestellt, hat praktisch an alle Parteien abgegeben, an die AfD genauso wie an andere, während die SPD eben einiges gewonnen hat aus ihrem Bereich. Auch übrigens von der CDU. Sehr interessant, gibt hier so eine Wählerwanderungsbewegung von der CDU zur SPD. Die ist genauso stark wie die Wählerwanderungsbewegung von der CDU zur AfD. Das heißt, letztlich sind die Wähler aus der CDU geradezu geflohen, und zwar in alle Richtungen politisch gesehen. Das ist ein klarer Hintergrund, dass die SPD als traditionelle Partei von Arbeitern und Angestellten in diesem Bereich weiterhin stark ist und sich gestärkt hat, das ist ja sowieso keine Frage. Der konservative Bereich ist ländlich in den katholischen Gebieten vor allem anzutreffen, in katholischen Bundesländern, gerade eben Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo ja der Spitzenkandidat Armin Laschet auch Ministerpräsident noch immer ist. Das sind so die Herkunftsbezirke der Wählerstimmen.
Herr Hotzel, was war bei dieser Wahl maßgebend für Wählerinnen und Wähler? Parteien haben Programme aufgestellt, aber was waren die wichtigsten Indikatoren für die Wählerinnen und Wähler?
Das ist interessant, sich das anzuschauen, denn die Wahlen in westlichen Ländern sind ja allgemein im Prinzip Wahlen von Gnaden der Kartelle, wie auch die Politiker von Gnaden des Deep State sind, allesamt. Die Besonderheit in Deutschland ist einfach nur, dass der amerikanische Deep State uns regiert. Und dass die chinesische Deep State, den gibt es immerhin auch, einen starken Einfluss hat auf das, was hier passiert, der auch wächst. Und wir glauben auch aus der globalen Analyse, dass der globale Deep State tatsächlich auf China umsattelt, so langsam, und an den USA das Interesse verliert. Das ist auch etwas sehr Wichtiges, was man sich anschauen muss. Und diese Kartelle beherrschen natürlich auch die Medien, das ist vollkommen klar. Und die Medienberichterstattung schreibt einen Kanzlerkandidaten in den Erfolg oder eben heraus. Und nachdem die Medien in Deutschland hier klar gemacht haben, dass Scholz der Gewinner zu sein hat und Laschet der Verlierer, gibt es hier ein entsprechendes Ergebnis. Allerdings muss ich sagen, die Klarheit des Ergebnisses, es ist insbesondere der hohe Verlust der CDU, der Absturz unter die 30%-Schwelle, das ist allerdings ein ganz, ganz schwerer Schlag für diese Partei, keine Frage. Und da mehren sich jetzt intern die Stimmen, dass es hier um eine personelle Neubesinnung gehen müsse. Und Armin Laschet kämpft einen etwas unwürdigen Kampf, um seine Karriere zu retten. denn der hat sich jetzt buchstäblich eigentlich ins Ausgeschossen. Ich will mal ein Event nennen, da Sie ja nach den Themen fragen. Ein Event, das sehr wichtig ist, ein Vorkommnis, war eben die Flutkatastrophe im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Und hier ist Armin Laschet durch zwei, drei Dinge sehr unangenehm aufgefallen. Zunächst mal ist ja in seinem Bundesland schuldhaft vorgefallen, dass trotz intensiver Warnungen nach neuesten meteorologischen Fähigkeiten aus der EU und aus anderen Quellen natürlich, auch vom Deutschen Wetterdienst, die Bundesregierung und die Landesregierungen, die beteiligt waren, nicht rechtzeitig reagiert haben und haben die Menschen nicht gewarnt. Besonders dadurch sind gewaltige Schäden entstanden. Es ist auch der Verdacht entstanden, den ich auch teile, dass durch andere Vorkommnisse eklatanter Art, zum Beispiel durch das gezielte Auffüllen der meisten Talsperren in Nordrhein-Westfalen vor der Flut, trotz Flutwarnung. Zu Zeiten, da hatte man also 11 Tage Zeit, die Talsperren abzulassen und damit Raum zu schaffen für gewaltige Wassermassen. Das hat man nicht getan und mehrere sind zusammengebrochen, was in neuerlichen Flutwellen dann auch sich niederschlug. Das ist so ein Punkt, diese dunkle Geschichte um die nicht stattgefundenen Vorwarnungen an die Bevölkerung und die nicht stattgefundenen wichtigen Wassermanagement-Schritte in Nordrhein-Westfalen. Was viele nicht wissen, ist dies: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 24/7 sagen wir dazu in Deutschland, laufen in Nordrhein-Westfalen Pumpen, um das Land vor dem Ertrinken zu retten. Das heißt, hier würden weite Landstriche, 2/3 des Bundeslandes, überschwemmt, wenn diese Pumpen nicht laufen würden. Das ist ein vollkommen irrsinniger Zustand. Ich wusste davon ganz offen gestanden gar nichts bis zu dieser Flutkatastrophe. Aber das ist nur ein Hintergrund. Ein wichtiger anderer Hintergrund ist dieser. Als dann die Katastrophe geschehen war und die Menschen dringend Hilfe brauchten, hat klar der Kanzlerkandidat versagt, denn er hätte erkennen müssen, dass es hier um seine Glaubwürdigkeit als Kanzlerkandidat geht, wenn eine Katastrophe in dem von ihm bis dahin noch als Ministerpräsident regierten Bundesland stattfindet und die Menschen in Not kommen. Hier hat es sehr lange gedauert, wochenlang, bis vernünftige Zahlungswege für Entschädigungen und Unterstützungen eingerichtet waren und die Menschen da in den Genuss von Zahlungen gekommen sind. Die Bedingungen waren teilweise undurchsichtig und schwierig und man hat nicht getan, was sein könnte. Da hätte sich Herr Laschet praktisch bei der Bundesregierung, bei Frau Merkel verwenden müssen, dass das anders aussieht und anders geht und hätte dann als Retter zumindest dastehen können, nachdem er ja schon einen Schlag bekommen hatte als Versager wegen der schlechten Vorbereitung. Nun aber auch noch dieses. Dann gab es einen Termin mit dem Bundespräsidenten, der in Jeans auftrat, wegen der Opfer. Und da wollte man dann an die Stellen fahren oder ist gefahren, wo es eben Flutopfer gab und hat dann eine Veranstaltung gemacht. Viele Opfer, Familien, Menschen, auch örtliche Bürgermeister und so weiter waren anwesend. Und da hat uns tatsächlich die hohe Politik mit der fantastischen Lüge überrascht, dieses ganze Unglück liege am sogenannten Klimawandel. Und dass der herbeigelogen ist, ist auch eine wissenschaftliche Tatsache. Hochinteressant, hat die Politiker nicht interessiert. Und als dann auf offener Szene Frau Merkel Widerspruch bekam von einem Bürgermeister, der sagte, es sei erwiesen, dass diese Flutkatastrophe mit dem Klimawandel gar nichts zu tun habe, da schlugen dann die Wellen hoch. Aber Herr Laschet ist bei einer solchen gemeinsamen Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten Steinmeier aufgefallen, weil er, ich will mal mich so ausdrücken, wie verrückt gelacht hat. Er streckte dabei die Zunge aus dem Mund. Und das war ein Foto, das ist den Deutschen, glaube ich, tief in die Knochen gefahren, dass ein zuständiger, verantwortlicher Ministerpräsident, der sich in den vergangenen Tagen und Wochen Dinge hatte zu Schulden kommen lassen, auf einer Veranstaltung mit den Opfern und mit der Staats- und Regierungsspitze sich so aufführt. Man hat dann gesagt, ja, man kann ja nicht immer sein Gesicht unter Kontrolle haben und dann kommt vielleicht auch mal ein Grinsen heraus. Aber dies war kein Grinsen, dies war ein brüllendes Gelächter. Und das ist schon seltsam und ist den Menschen sehr, sehr ungut aufgefallen. Und im Anschluss an diese ganzen Dinge ist eben auch die Versorgung der Bevölkerung sehr schlecht gewesen, die Aufarbeitung nicht positiv. Und ein wichtiger Punkt ist hier noch in diesem ganzen Versagen zu nennen, auch wenn das jetzt hier im Interview viel Zeit kostet. Es hätte ja die Bundeswehr geholt werden müssen mit schwerem Räumgerät. Das ist aber nicht passiert. Stattdessen hat man Freiwillige, die gekommen sind, vor allen Dingen aus der Corona-kritischen Szene, mit ganzen Unternehmen, auch mit Baggern und Fahrzeugen und tatsächlich Millionenwerten an Nahrungsmittel und Kleidung und Zeltunterstützung und so etwas. Die haben ganze Zentren eingerichtet. Die wurden dann von der Polizei zum Teil geräumt und die Hilfsgüter wurden auf den Müll geworfen. Und das sind Themen, die sind ganz besonders in Nordrhein-Westfalen passiert und haben zu gewaltigem Unmut geführt. Da hat es große Kritik gegeben, allerdings nicht durch die Kartellmedien kolportiert, sondern tatsächlich durch Internet und kritische Medien. Und da hat es bewegende Äußerungen gegeben aus der Bevölkerung, aus den Helferkreisen. Da haben sich also Menschen aufgemacht aus allen Ecken der Republik, hunderte Kilometer weit, um den Flutopfern zu helfen und wurden dabei von der Polizei geradezu behindert, wo nicht weggejagt oder festgenommen. Das waren sehr, sehr ernsthafte Dinge, die da passiert sind, während eben andere Hilfe ausblieb. Da gab es Dörfer, die waren wochenlang im Schutt begraben und es bestand Seuchengefahr. Das waren eigentlich Zustände, die kennt man aus Entwicklungsländern, aber nicht aus Deutschland. Und die Bundesregierung schickte tatsächlich einige hundert Mann. Sie hätte aber 20.000 Mann stark und mit allem verfügbaren technischen Gerät anrücken müssen und hätte dann tatsächlich binnen Tagen in den ganzen Laden aufgeräumt, die Straßen wieder befahrbar gemacht und dann wäre auch Nothilfe möglich gewesen. So aber gab es eben zum Beispiel in Altersheimen Ertrunkene und solche Dinge, die Opfer an Menschen, etwa 80 an der Zahl oder 100, das war auch für die Bevölkerung zu viel. Und vieles davon ist eben bei Laschet angekommen, nicht so sehr bei der SPD. Die Regierungschefin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, die hat hier an dieser Stelle nicht so unglücklich agiert. Aber sie wurde sowieso überstrahlt vom Kanzlerkandidaten Scholz, der eine gute Zeit hinter sich gebracht hatte und keine wesentlichen Fehler gemacht. Aber man muss auch klar sagen, ohne die Kartellmedien an seiner Seite wäre das nichts geworden. Dann hätten ihn nämlich zum Beispiel in Untersuchungsausschüssen wegen eines gewaltigen Skandals in seinem Finanzministerium, der war ja vorher Vizekanzler und, oder ist jetzt noch immer Vizekanzler und Bundesfinanzminister, hat es einen Skandal gegeben, dass eine Geldwäscheabteilung sehr schwach aufgestellt war und hat monatelang keine Strafverfolgung gegen Geldwäsche, gegen die Banken eingeleitet. Nicht? Wir hören hier im Hintergrund wieder den Wink mit dem Finanzkartell. Und da hat Herr Scholz sich einiges zu Schulden kommen lassen, ist dann da auch aufgetreten öffentlich und hat das verteidigt und das ging durch. Obwohl die Staatsanwaltschaft am Donnerstag vor einer Woche bei ihm im Finanzministerium anrückte mit Polizei und hat Akten beschlagnahmt. Die wussten sich nicht anders zu helfen. Und der hat das als parteipolitische Kiste hingestellt, weil der zuständige Justizminister bei der CDU ist und solche Dinge und ist glatt damit davongekommen, sodass wir hier bereits, sagen wir mal, von einem Teflon-Kanzler, ja, also von einem Kanzler mit einer medial unterstützten Beschichtung reden können, an dem Beschuldigungen abperlen. Das bekommt er nicht. Das heißt, Herr Scholz hat offenbar im Sinne des globalen Deep State sehr wichtige Dinge in Deutschland weisungsgemäß zu erledigen. Sonst würde man einen Kandidaten nicht durch solche Tiefen zerren, denn ich will mal sagen, eine Strafuntersuchung, ja, eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft mit Polizei im eigenen Ministerium ist ungefähr das Schlimmste, was Deutschland bei einem Kanzlerkandidaten je erlebt hat. Und insofern bei einem solchen, von dieser Größe, es gibt ja auch von kleineren Parteien vielleicht mal Kanzlerkandidaten, da kann vielleicht was vorkommen, das habe ich nicht im Blick. Aber bei CDU und SPD ist mir sowas nicht erinnerlich, dass das jemals vorgefallen wäre. Diese Art Dinge sind eben an Scholz abgeprallt. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Kandidaten gehabt, die man Deutschland nicht hätte wünschen können. Und die dritte ist wegen erwiesener Unfähigkeit und, was man eben dazu sagen muss, als Young Leadership Mitglied des World Economic Forum, des Weltwirtschaftsforums in Davos, unter der Leitung von dem berühmten Herrn Schwab, Klaus Schwab, die ist da aufgefallen, dass sie da sozusagen großgezogen wurde, also wirklich am Busen der Kartelle, kann man nicht anders sagen. Und die natürlich wäre als eine Kanzlerin geradezu hanebüchen gewesen. Da sind ja auch geradezu deutschlandfeindliche, zu offen erklärte deutschlandfeindliche Kräfte in ihrer Partei. Das muss man sich vorstellen. Ich glaube, das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Also diese Art Dinge, das ist die deutsche Situation. Und sie zeigt eben, wenn ich das insgesamt auf den Punkt bringen soll, ein Land am Draht, ja, einen nicht souveränen Staat Deutschland.
Herr Hossel, ist das Spiel jetzt endgültig zu Ende oder kann man von Scholz, Laschet sprechen?
Im Prinzip ist das amtliche Endergebnis heraus. Sie haben die korrekten Zahlen zitiert, lieber Schorkny, das ist durch. Jetzt geht es darum, wer kann die Regierung bilden? Und hier das ist eindeutig Gepflogenheit in Deutschland, die stärkste Partei selbstverständlich ein Prä. Sie hat den offiziellen Auftrag, als stärkste Partei das zu tun. Herr Laschet wollte aber noch nicht aufgeben, das sieht man. Und er hält Gespräche mit Gelb-Grün, also mit FDP und Grünen. Eine Koalition mit der AfD darf er nicht machen. Da sind die Kartelle im Moment dagegen, obwohl die AfD ihre eigene Gründung ist. Sehr interessant, das ist also gegen die Regie. Das scheint mir so eine Notvariante zu werden. Und eine FDP ist ja eine Partei in Deutschland, die den Kartellen traditionell am nächsten steht, insbesondere dem Finanzkartell. Das ist in die Geschichte und in die Gepflogenheiten dieser Partei seit dem Zweiten Weltkrieg eingeschrieben, wie bei keiner anderen Partei sonst. Und eine Koalition von CDU, Grün und FDP ist etwas, wovon die Kartellmedien abraten. Die wollen gerne Rot, Gelb, Grün. Und das ist die sogenannte Ampelkoalition. Ja, das ist das, was man hier möchte. Jamaika nach den Landesfarben wird genannt, die Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Und hier hat im Moment also klar Vorrang für die Kartellmedien, dass die SPD das Rennen macht mit FDP und Grünen. Die Linken haben einen so eklatanten Absturz hinter sich gebracht, mit minus 4,3%, die haben sich praktisch halbiert, dass sie unter die schicksalhafte 5%-Hürde gefallen sind, können aber aufgrund einer Sonderregelung, weil sie nämlich drei Direktmandate erworben haben, trotzdem im Bundestag als Fraktion bleiben. Das ist spannend und das ist nun passiert. Aber als Koalitionspartner fallen sie einfach mangels Masse aus. Es haben ja auch praktisch die Grünen so stark gewonnen, dass sie mehr gewonnen haben, als die Linken verloren haben. Also eine Rot-Rot-Grün-Geschichte oder so fällt aus. Eine Viererkoalition ist wenig ratsam und damit auch nicht denkbar. Und die Linken sind sozusagen buchstäblich aus dem Rennen. Also es geht tatsächlich um diese drei Koalitionstypen sozusagen. Einmal CDU an der Spitze im Jamaika-Format mit Grün und FDP. Und einmal SPD an der Spitze im sogenannten Deutschland-Format, das mit Deutschland nichts zu tun hat. Wir werden von Kartellen regiert, aber immerhin Rot, Grün und FDP Gelb. Das sind die beiden Themen und ich vermute, dass die SPD das Rennen macht. Es beginnen bereits Verteilungskämpfe in der CDU und Herr Laschet erscheint chancenlos. Und es gibt auch schon Stimmen nach dem Motto, wer bringt denn Herrn Laschet bei, dass seine Karriere buchstäblich zu Ende ist? Ist ohne Rückfahrticket sozusagen. Er hat sich getrennt von Nordrhein-Westfalen, hat gesagt, ich bin, egal wie es in Berlin läuft, nicht mehr Ministerpräsident. Hätte er es anders gemacht, hätten alle Zeitungen geschrieben, dass er an seinen Wahlsieg nicht glaubt. Also er musste sich lossagen von seinem Amt als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Man hat ihn noch gerne ziehen sehen, weil er eben diesen Skandal um die Flut am Hals hat und noch andere Themen. Und nun wird er nicht einmal Fraktionschef in der Bundestagsfraktion. Das ist ein sehr mächtiger Posten. Und also sind vermutlich seine Tage im Vorsitz der Christdemokratischen Union eindeutig gezählt.
Horstel, 16 Jahre lang hat Deutschland ein CDU-Mitglied geführt. Wenn Sie nun auf diese 16 Jahre zurückblicken, was fällt Ihnen am meisten auf? Was ist die Bilanz dieser der alten Bundesregierung?
Eine Bilanz, wie sie ja in der Vergangenheit schlimmer nicht war. Das ist schon erstaunlich. Frau Merkel hat messbar Jahr für Jahr, meistens in den Sommerferien, etwa ab 2009 die Demokratie in Deutschland Schritt um Schritt um Schritt untergraben und Deutschland in eine Art Polizeistaat verwandelt. Was ich Ihnen hier sage, mag Ihnen vielleicht komisch und ungewohnt vorkommen, aber erinnern Sie sich vielleicht an die Szenen auf den Berliner Straßen und anderswo, wo die Polizei offen, illegal gegen einzelne Demonstranten mit in Deutschland unvorstellbarer Gewalt vorgegangen ist und hat dies auch sehr offen getan. Da gibt es Bilder, wie Frauen mit dem Kopf auf die Straße geschleudert wurden. Ein einzelner großer blonder Recke hat unter den Polizisten hat auch 3-4 Demonstranten übereinander auf die Straße geschleudert, durch Kraft und Größe einfach. Das ist eine nackte Gewaltausübung, die durch keinerlei Aktionen der Demonstranten, die in Deutschland grundsätzlich eher friedlich sind, bis auf kleine Ausnahmen am Rande, und die hatten da nicht stattgefunden, das ist etwas, was völlig unprovoziert war. Es hat bei den blutigen Übergriffen, bei denen ja auch mindestens ein Mensch ums Leben gekommen ist durch einen Herzanfall, im Zuge der brutalen Polizeimaßnahmen, muss man sagen, ist also praktisch an den Polizeimaßnahmen mit einer kränklichen Grundkonstitution gestorben. Hier hat es keinerlei dienstrechtliche Untersuchungen gegeben. All das hat die Bevölkerung sehr wohl zur Kenntnis genommen. Da ist ein gewaltiger Graben zwischen Polizei und den Menschen entstanden. Polizisten, die gesagt haben, ich mache diesen kriminellen Mist nicht mehr mit, und haben das öffentlich kritisiert, was ihre Kollegen da machen, haben ihren Job verloren, wurden suspendiert. Einer ist mir besonders in Erinnerung, Fritsch. Das sind die Dinge. Wir haben zu viele verbotene Demonstrationen. Wir hatten Millionenzahlen an Demonstranten und die Medien haben gewagt zu schreiben, es seien 17.000 gewesen. Also es gibt einen wachsenden Kreis von Menschen in Deutschland, der entfernt sich letztlich von unserem System, möchte ich einmal sagen, und fühlt sich da weder aufgehoben noch vertreten, noch auch, wie soll man sagen, lebensfähig untergebracht. Denn wir haben ja eben auch die Bedrohung durch Corona-Zwangsimpfungen. Gerade gestern Nacht habe ich wieder einen Beitrag von unserer Wissenschaftlerin, Frau Dr. Kahler, hochgeladen, wo eben klar wird, dass das, was jetzt im Moment hier debattiert wird, mit der Pandemie der Ungeimpften, eine reine Zahlenverfälschung ist. Und dann erinnert sich ein Data Mining studierter Fachmann, der auch noch bei der Bundeswehr-Uni studiert hat, an Lügen, die er zur Zeit der SPD-Grünen-Regierung den Minister hat erzählen hören, während sein Stab die korrekten Angaben, nämlich zum Balkankrieg, veröffentlicht hat, dass es dort keine Konzentrationslager gibt und so weiter. Und der Minister hat das immer erklärt, es gibt Konzentrationslager auf dem Balkan. Das war der deutsche erste Truppeneinsatz im Ausland. Diese Art Dinge passieren hier auf laufende Meter in Deutschland und das Klima wird immer schlechter, die Maßnahmen immer absurder und die Arbeitnehmerrechte wie auch die Patientenrechte sind ausgehöhlt, das Grundgesetz gilt nicht mehr und das ist alles eine furchtbare Bilanz der Merkel-Zeit. Sie hat mitgemacht, um Syrien, den Verbündeten ihres Landes, kaputt machen zu helfen von innen. Sie hat mitgemacht, dass die Flüchtlinge nicht mehr in Heimatnähe, also in Jordanien, Libanon und so weiter, untergebracht werden konnten, weil die UNO rechtzeitig sozusagen für eine geplante Massenmigration von Syrern durch ganz Europa bis nach Deutschland, weil das gebraucht wurde, hat man da die Hilfsgelder so gestrichen, dass man in den Lagern nur noch sterben konnte. Und das sind alles Dinge, da ist Frau Merkel tief verwickelt. In ihrer Amtszeit war die größte, Geheimdienstagentenkonzentration ausgerechnet auf öffentliche Mitteilung des Chefs des Bundesnachrichtendienstes damals in Syrien untergebracht. Ohne jeden Parlamentsauftrag, ohne jede Absicherung nach innen, selbstverständlich ohne Wunsch und Willen des deutschen Volkes und solche Dinge mehr. Also der Einsatz der Migrationswaffe mit etwa 2 Millionen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, auf einen Streich 2015 und 16, darunter 100.000, so sagen unsere Polizeiquellen, erwiesene Häuserkämpfer, Kopfabjäger, Schlechter, sonst irgendetwas. Diese Kriminellen laufen hier rum, sind teilweise gar nicht registriert. Deutschland hat in der inneren Sicherheit komplett und katastrophal verloren während des Merkel-Regimes. Und das gleichzeitig mit der großen Unsicherheit. Jahrelang hatte man die Polizei ausgedünnt, Polizeiwachen gestrichen, die Männer zusammengelegt, die Beamten in größeren Einheiten und organisiert wie in einer Firma. Ja. Das sind die Klagen, die die Polizei mir zum Teil auch persönlich gegeben hat. Der Wirtschaft ging es nicht besonders gut in dieser Zeit. Immerhin nicht so schlecht, aber wem es schlecht ging, das sind die Arbeitnehmer. Die Armut hat in Deutschland erheblich zugenommen, um mehrere Prozentpunkte auf knapp unter 20%, die arm sind. Und wir wissen ja, dass die Hälfte der deutschen Bevölkerung nichts besitzt, was ein Gerichtsvollzieher mitnehmen könnte. Das muss man sich auch einmal klar machen. Dieses alles hat Frau Merkel in ihren 16 Jahren zu verantworten gehabt. Dazu eben ausländische Truppeneinsätze, die sehr fragwürdig waren immer, zum Beispiel der Einsatz in Afghanistan, wo jetzt so getan wird, als sei das irgendwie eine Fehlkalkulation der letzten Monate, wobei jeder Kenner, mich natürlich eingeschlossen als Experten, weiß, dass der ganze Einsatz von vornherein Mist war. Und Frau Merkel hat ja auch, daran erinnern wir uns gut, vor ihrer Wahl zur Kanzlerin, deswegen wurde sie ja auch Kanzlerin, den amerikanischen Freunden und Partnern geschrieben, unter ihrer Kanzlerschaft wären die Deutschen auch mit in den Überfall gegen ihr Nachbarland, den Irak nämlich, gezogen. Und das sind natürlich alles Dinge, die muss man sich jetzt nun einmal vor Augen halten. Frau Merkel kam dann 2005 ans Ruder. Denkbar knapp, kann man nur sagen, und auch auf klare Hilfe der Kartellmedien, so wie die Kartellmedien jetzt den Kandidaten Scholz von der SPD unterstützt haben. Und ich will vielleicht zum Schluss noch etwas sagen, was wir jetzt zu erwarten haben, das ist ja dieses. Die CDU hat regiert als als die Migrationswaffe, wenn man die amerikanische Harvard-Professorin Kelly Greenhill zitieren soll, die darüber ein hervorragendes Fachwerk geschrieben hat, was eigentlich Politik mit Flüchtlingen treibt, dass das Absicht ist und dass das wie eine Waffe eingesetzt wird. Und eindeutig wurde die Kartell-Migrationswaffe gegen Deutschland eingesetzt. Das sind Dinge, die eben Frau Merkel gemacht hat als Kanzlerin der CDU, die als etwas patriotischer und heimatverbundener gilt sozusagen als andere Parteien. Während wir jetzt eben unter den Sozialdemokraten immer solche Änderungen in der Politik haben, die Klientel dieser Partei beschädigen, also eher die weniger finanziell ausgestatteten Schichten der Bevölkerung. Wir werden also in der SPD-Regierung jetzt mit klaren sogenannten sozialen Einschnitten, also mit Verschlechterungen im Geldbeutel der einfachen Menschen zu rechnen haben, so wie es auch unter dem SPD-Vorgänger Schröder der Fall war, als damals ja eine rot-grüne Regierung uns regiert hat und eben Herr Schröder dieses berüchtigte Hartz-IV-Sozialhilfesystem eingerichtet hat und hat zunächst alle, die da hineingerutscht sind, vollkommen ausbluten lassen. Die mussten alles abgeben, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Wohneigentum, wenn die arbeitslos waren, waren sie fällig. Und das und kamen in diesen Hartz-IV-Bereich, also hatten ihr Sozialjahr sozusagen hinter sich und hatten dann keinen Job gefunden und die Situation war schlecht, dann wurden sie arm gemacht. Ja, hat übrigens auch mich persönlich getroffen, sehr interessant. Ja, doppelstudiert, 4-5-sprachig, aber kein Job in Deutschland, nicht wahr? Das ist ja nur so nebenbei, ich will mich da gar nicht in irgendeiner Form nach vorne spielen. Jetzt aber also neue soziale Einschnitte, weil wir eine sozialdemokratisch geführte Regierung haben, damit müssen wir rechnen.
Herr Hotzel, lassen Sie uns zum Schluss auch auf die Politik der künftigen Bundesregierung eingehen. Wird sich diese Politik unter einem SPD-Kanzler ändern?
Nein, damit ist nicht zu rechnen. Unsere Außenpolitik wird ja, wie auch die meiste Innenpolitik, nicht in Berlin gemacht, sondern woanders. Also wenn Sie zum Beispiel hoffen, dass wir jetzt, wie soll man sagen, eine etwas iranfreundlichere Politik betreiben oder dass mit Russland besser umgegangen würde, mit Russland möglicherweise, weil der ehemalige Kanzler Schröder immer noch eine gute Verbindung hat mit dem russischen Präsidenten Putin, der vielleicht noch viel länger im Amt bleibt und ja auch im Gazprom-Aufsichtsrat, also bei der größten Energiefirma, ein wichtiges Wörtchen mitzureden hat. Das sind Dinge, da könnte noch vielleicht ein wenig Positives passieren, aber nicht viel. Das muss man auch sagen. Die Schröder-Zeit ist einfach zu Ende. Scholz ist ein ganz anderer Mann. Aber gegenüber dem Iran, da sehe ich auch nur die üblichen frommen Sprüche und keine gute Aktion. Das ist so ein Punkt. Ich rechne nicht damit, dass sich wesentlich etwas verändert. Ich rechne zum Beispiel auch nicht in Palästina mit irgendwelchen Aktionen, die dazu führen könnte, dass das Konzentrationslager Gaza einmal seinen Belagerungsring in irgendeiner Form überwinden könnte und könnte eine Normalversorgung der Bevölkerung dort erhalten. Sehe ich keine Chance. Und das sind die traurigen Dinge, die wir hier tatsächlich klarstellen müssen. Auch ist der künftige Kanzler Scholz, wenn er das dann wird, ja buchstäblich erpressbar. In Deutschland ist ja in der Politik Erpressbarkeit ein Qualifikationskriterium. Wenn Sie als Politiker nicht erpressbar sind, dann bekommen Sie Jobs nicht, weil man sie nicht beherrschen kann. Das ist vollkommen absurd, aber tatsächlich eine gefährliche Tatsache. Und der künftige Kanzler Scholz ist aus seiner Finanzministervergangenheit und aus seinen Finanzgeschäften, seiner Hamburger politischen Vergangenheit schwer vorgezeichnet und kann jederzeit in den Rücktritt gedrängt werden, wenn die großen Medien es unternehmen wollten, die Fakten vor den Menschen in Deutschland auszubreiten. Und weil dies nicht passiert ist, wird er jetzt gewählt. Und wenn es passiert, dann gibt es wahrscheinlich einen größeren Kladderadatsch und ein Misstrauensvotum oder eine Abwahl. Dann jedenfalls wird es sehr unruhig in Deutschland. Das kann also jederzeit passieren, nach Wunsch und Willen der Medien. Das sind die traurigen Tatsachen.
Vielen Dank, Herr Hostel, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Schorken.